Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Müssen Sie das überhaupt alles erwähnen, Herr Mackenroth?
Ich kann das streichen, wenn Sie nicht einverstanden oder anderer Meinung sind. Jedenfalls aber das mit Ihrem Vater wird zutreffen. Ich lese mal weiter. Von seinem Vater wurde er, also Klaas, schwer verwundet ausgeliefert.
Tja, das trifft zu.
Die unausbleibliche Folge war also die Entfremdung des Kindes, das sind Sie, von den Eltern. Und es ist wahrscheinlich, dass Sigge Jepsen gerade bei dieser Gelegenheit feststellen musste, dass er elterliche Liebe entbehrte.
Und jetzt kommt dann natürlich der ganze Gesang von den mildernden Umständen.
Allein, ohne Liebe, in einer Zeit, in der es keine sicheren Werte mehr gab, wuchs der Junge heran.
Na bitte. Fehlt nur noch Klavierbegleitung von Herrn Direktor Himpel.
Es herrschte Krieg, dessen Folgen er stärker erlebte als viele seines Jahrgangs. Und die bis zur Erfahrung des Todes reichten. Einem zwangsläufigen Zwiespalt fand sich die Demonstrationsperson jedoch durch das Malverbot ausgesetzt, das der Maler Max Ludwig Nansen erhielt, und das vom Vater der Demonstrationsperson zu überwachen war. Vom Vater als Zwischenträger geworben. Vom Maler mit Aufgaben betraut.
Herr Mackenroth, es reicht mir.
Aber gerade über Ihr Verhältnis zu dem Maler, das ja nun besonders innig gewesen ist, der Sie als Kind nicht nur ernst genommen und wie einen Erwachsenen akzeptiert
ja,
hat.
Ja, ja, Sie halten Ihr Brennglas drauf und wollen die Vergangenheit, meine Vergangenheit, wissenschaftlich, nicht wahr, zur Sülze aufkochen.
Hier liegt doch der Schlüssel, Sigi. Ihre Liebe zur Malerei, Ihre Sammlerleidenschaft. Der Schlüssel zu jenem Zwang, die Bilder schließlich einfach zu stehlen, um sie in Sicherheit zu bringen.
Das ist eine feine Sache für Sie. Wie? Für Ihre Diplomarbeit, das wissenschaftlich so rauszuknobeln. Mir hilft da kein einziges Wort. Wenn ich das höre, möchte ich alles nochmal schreiben. Alles. Sie und Himpel, Sie wollen, dass alles endlich zu Ende geht. Ich nicht. Für mich geht da nichts zu Ende. Noch nicht einmal der Krieg ist zu Ende. Nicht einmal Frieden ist. Da ist noch so viel nicht erzählt. Wie ich mit dem Fernglas am Fenster liege und wissen will, was mit meiner Mühle ist. Und ich sehe es, wie sie beide rauskommen. Er, der Maler, mit meiner Schwester, mit Hilke. Und wie er ihre Hände nimmt und sie hebt und wieder senkt, während er auf sie einredet. Was haben sie dort gemacht in meiner Mühle?
Was heißt, was habt ihr dort gemacht?
Ich hab euch gesehen. Hier vom Fenster aus mit dem Fernglas.
Und was? Gesehen. Was hast du gesehen?
Du hast ihm zugewunken, als er weggegangen ist.
Ah, hast mich belauert, ja? Bist du so ein Lurkieker?
Die Mühle, das ist mein Versteck. Das weißt du, Hilke.
Jetzt hör mir mal zu, Sigi. Die Ole Möhl. Es war gar nichts in der Mühle. Hast mich verstanden? Wir haben uns dort getroffen. Nichts weiter. Was ist dabei?
Oben? Oder nur unten?
Meine Sammlung war nur oben. Die Leiter hoch, auf dem Boden. Und mehr will ich ja auch nicht wissen. Ob der Maler vielleicht das ein oder andere Bild entdeckt hat, was ich mir heimlich aus seinem Atelier mitgenommen habe, wenn er mich beim Malen dabei sein und zusehen ließ, und es mir wieder abnimmt und so.
Behalt das für dich, Sigi. Das braucht kein ein zu wissen.
Was?
Das mag's mich, dass wir uns getroffen haben.
Damit war der Fall für mich erstmal erledigt. Bis dann später das Nachspiel kam davon. Das mit dem Maler und meiner Schwester. Jetzt kam sowieso was dazwischen, nämlich der Deichgraf Bult-Johann im Flur.
Ist hier kein? Jens?
Ja? Was ist?
Ist die mannige Mus gut, Hohn?
Nee.
Ich habe eine Meldung zu machen.
Jens ist weg.
Tja. Also, da bin ich ja wohl zu verpflichtet und Jens muss da einschreiten, denke ich. Ich komme zur Mittagszeit an Wattblick vorbei und denke, geh mal rein. Sprech mit Hinnock und trink vielleicht was. Aber kein Mensch ist da, alles leer. Ich ruf und ruf mal und setz mich, aber keiner kommt. Na, dann steh ich auf, geh rum, hinter die Theke. Mir selbst was einschenken, sowas mache ich nicht, Gudrun. Naja, also ich denke, warten ein bisschen, wird schon wer kommen. Und im Wattblick steht das Radio direkt neben der Theke. Und ich denke, dreh mal an. Vielleicht ist was. Sondermeldung vielleicht, nachdem uns der Italiener jetzt auch noch einen Krieg erklärt hat. Und auf einmal, Gudrun, als der Apparat warm gelaufen ist, du meldest sie und jetzt hol die fast. London. Die haben die Station stehen gelassen, die sie zuletzt gehört haben. Was siehst du? London! Gudrun. In Deutsch!
Durch den Türritz sehe ich's, wie er die nackten Oberarme der Mutter packt und sie dicht an sich ranzieht, damit er ihr was ins Ohr sagt. Aber dann geht sie zur Küchentür und öffnet sie resolut.
Was ist hier los?
Nix.
Ab jetzt.
Ich hab Hicke geholfen.
Ich sag's nicht nochmal, Sigi. Bis zum Abendbrot hast du nichts in der Küche zu suchen.
Aber in mein Zimmer bin ich nicht. Ich war viel zu neugierig, was mit dem Radio ist, mit dem man rund um die Welt bis nach London hört. Ich renne also wie verrückt den Deich runter bis zum Wattblick. Und wie ich ankomme, sitzt da der Polizeiposten mit dem Maler und mit Hinnock Timsen am Tisch.
Ah, kick mal. Witt, witt.
Was bist du denn hier? Schickt Mutter dich?
Nee.
Der Jung will eine Limonade. Und die soll er mal noch haben.
Ich wollte mal Radio hören.
Radio? Tja, es hat hört, Jens. Den Jungen, der will mal Radio hören.
Das stimmt doch was nicht in den Kopf. Henry, du hast kein Radio?
Ja, aber nicht so ein großes.
Na, dann wollen wir mal sehen, was drin ist.
Nun musst du auch noch nach seiner Pfeife tanzen, Hinnock Timsen.
Ach, Lottmann, Jens Jepsen. Was mir nix kost, dat gib ich gern.
Na, mein Junge.
Und hier ist die Limonade dazu. Bist du nur zufrieden?
Zufrieden war ich nicht, denn das konnte ja nun nicht London sein, was da aus dem Radio kommt. Wenn ich auch keine Vorstellung davon hatte, was so ein Feindsender anders macht. Mir war nur ziemlich klar, dass ich in Gegenwart des Polizeiposten besser nicht weiterfrage oder Hinnock Timsen etwa drum bitte, mal nach London zu drehen, wenn er das doch in seinem Apparat hat.
Bevor ich zahle und gehe, sag mir noch, was hast du in deiner Mappe da, Max? Bist doch malen gewesen, oder nicht?
Du kannst merken, wie er durchblickt, Hinnock. Ich hab den Sonnenuntergang beobachtet, Jens. Rot und grün. Ein Drama. Fast keine Brechungen. Hättest du sehen sollen, Jens. Aber du hast mich beobachtet. Nicht den Sonnenuntergang.
Ich hab nach der Mappe gefragt, was da drin ist. Ich möchte das sehen.
Ach ja?
Das changierte von Rot ins Orange und fast ins Violett. Großartig. Großartig für jeden, der ein Auge dafür hat.
Ich fordere dich auf, die Mappe zu öffnen.
Ja. Dann mach mal Platz auf dem Tisch. Räum die Gläser weg. Du, Dins Ock. Witwit. Und dann wollen wir mal einige von diesen Blättern da ausbreiten. Eins hierhin. So. Das andere gleich daneben, weil sich die beiden ergänzen, nicht wahr? Und die zwei, die legen wir...
Wieso das, Schatz? Da ist doch nichts drauf. Die sind doch ganz blank. Willst du mich jetzt...
Rock ihn, deinen Sohn. Witwit, du erkennst das doch wohl. Den Sonnenuntergang.
Untergang? Weiß ich nicht. Noch nicht. Ich sehe noch nichts.
Zum Narren lasse ich mich von dir nicht halten. Von dir noch lange nicht.
Ich hab dir gesagt, dass ich nicht aufhören werde. Und wenn ihr gegen das Sichtbare seid, dann halte ich mich an das Unsichtbare. Hm? Musst schon sehr genau hinsehen, Jens, wenn du ihn erkennen willst, meinen unsichtbaren Sonnenuntergang. Mitsamt der Brandung.
Ich muss dich auffordern, anders mit mir zu reden. Ich beschlagnahme hiermit die ganze Mappe. Wenn du darauf bestehst, kannst du eine Empfangsbestätigung dafür haben. Morgen, in meinem Büro.
Jetzt brat mir ein Storch, Jens. Also, was du da beschlagnahmst, für mich, also für mich ist das nichts als Papier. Ehrlich.
Das lasst mal meine Sorge sein, Hinner Timsen.
Und der Polizeiposten legt jedes einzelne weiße Blatt in die Mappe zurück, schließt sie zu und nimmt sie an sich.
Tja, und jetzt? Was willst du damit, Jens?
Die werden eingeschickt. Zur Untersuchung. Da kann der reden, so viel er will.
Kannst mir den Kopf auch noch mitschicken. Wer weiß, wo da für Bilder drin hängen.
Du kommst zu Fuß über den Deich, Sigi, und halt die Mappe fest.
Ja.
Nicht, dass wieder noch was passiert damit.
Mein Vater schwingt sich draußen sofort auf sein Fahrrad und fährt los. Und als er im Dunkeln verschwunden ist, ohne Licht, wegen der Verdunklung, laufe ich nochmal zurück ins Wattblick zum Maler.
Na, Witwit, noch was vergessen?
Nee, ich frag nur.
Hä? Na, was? Na, man raus damit, bist doch sonst nicht so dösig.
Wenn ich doch noch was find.
Was hast verloren, Witwit?
In deiner Mappe. Den Sonnenuntergang und die Brandung.
Mein Junge. Jetzt bring die Mappe erst mal noch, hust du den Vater. Und dann, ja, dann kommst du morgen zu mir ins Atelier. Dann sehen wir mal. Hm? Dann zeig ich dir noch was anderes. Na, lauf jetzt. Sonst kriegst Ärger mit ihm. Hm? Weiß Bescheid. Genügt, wenn einer sich damit abplagt.
Zu Hause gibt's fast wieder Schläge, weil ich so spät mit der Mappe ankomme. Er sieht alle leeren Blätter noch einmal genau durch. Hält sie gegen die Lampe, als könnte er doch noch was finden.
Fehlt da auch nichts? Zeig her.
Kann ich auch noch mal mitsehen?
Du gehst ins Bett, sofort.
Er muss noch was essen.
Nee, nix. Wer in der Nacht nicht den Hus findet, der findet auch nichts zu essen.
Also gut. Geh ins Bett, Sigi.
Und noch eins. Wenn du morgen oder demnächst den Maler siehst, Ob in Blickenwarf, in seinem Atelier oder sonst wo. Am Strand, bei der Mühle, ganz egal. Du meldest mir, wenn er malt. Ganz egal, ob du was siehst auf den Blättern oder nicht. Verstanden?
Wie ich den anderen Tag vorsichtig die Tür zum Atelier aufmache, steht Max Nansen schon an der Staffelei. Aber der Dr. Busbeck springt auf und rennt mir entgegen, als will er mich wieder verjagen. Dabei ist nur eine leere Leinwand auf der Staffelei.
Schick dich dein Vater, sag.
Mein Vater?
Kommst du, weil dich dein Vater zum Spionieren schickt?
Ich komme, weil Onkel Max mir versprochen hat.
Ja, komm her, Witwit, und hock dich hin. Und kein Wort mehr.
Ich will den Verdacht nicht los, Max, dass er nur kommt, um zu spionieren.
Hier gibt's nichts zu spionieren. Bei mir nicht, Theo. An meinem eigenen Gesicht, an meinem unsichtbaren Selbstporträt, das ich eines Tages malen werde, vielleicht mein letztes. Weil es gibt einfach nie Übereinstimmung. Daran, am letzten, was einem bleibt, wird man mit und ohne Spionage nichts mehr zu entdecken haben.
Oh, ich denke schon, du bist nicht der, der sich im eigenen Bild versteckt.
Weil nichts bleibt. Es wechselt alles zu rasch. Die Farbe hebt den Gegensatz im Bild nicht auf, sie wird zum Zustand, der vorübergeht mit der verdammten Neigung, sich zu emanzipieren, abzusetzen.
Gerade das ist doch das Gute an ihr. Was wäre das Bild ohne diese Tendenz der Farbe, sich der Realität zu entziehen?
Eine eigene Energie zu entwickeln. Sieh dir das an, Sigi.
Er sagt Sigi diesmal. Nicht mehr das kindische Witwit.
Ihr hört und seht ja wohl nichts mehr. Max, da sind Leute für dich. Du sollst mal kommen.
Sollst mal kommen? Ich hab jetzt keine Zeit, Ditte. Ich hab so oft schon gesagt, wenn jemand was von mir will, nicht im Atelier. Und schon gar nicht, wenn ich mit jemandem...
Guck aus dem Fenster, Max. Dann weißt du, du sollst mit ihnen kommen. Die holen dich ab.
Polizei. Das sind sie. Gestapo, Max. Wie ich immer gesagt habe.
Da stehen sie. Auf dem Hof, in ihren langen Ledermänteln, vor ihrem grünen Auto. Und einer spricht mit dem Polizeiposten von Ruckbüll, der jetzt mit langen Schritten aufs Atelier zukommt.
Was wollen die von mir?
Gestapo. Dich holen, Max. Genau so war es damals bei mir.
Das ist nur auf die Anzeige von Jens. Halbe Stunde geben sie dir Zeit, dass du dich fertig machst.
Ich soll mit? Wozu denn?
Sie wollen dich vernehmen, Max.
Nachweisen können sie dir nicht viel, Max. Mach dir keine Gedanken. Lang dauern kann das nicht.
Einen Tag und eine Nacht haben sie mich verhört.
Ich pack dir den kleinen Koffer zurecht. Frisches Hemd und Unterwäsche.
Und dann taucht er auf. In der Tür. Der Polizeiposten.
Lass dir Zeit, Max. Wie gesagt, du hast eine halbe Stunde. Ich warte dann draußen am Wagen.
Aber hören Sie, Herr Jepsen, wenn es um diese Sache geht, die Verdunkelung, die von Ihnen ja offenbar...
Ich bin hierfür nicht zuständig. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, dann wenden Sie sich bitte an die Herren draußen beim Wagen.
Und ein paar Brote gebe ich dir mit. Wer weiß, wenn du was bekommst. Ich lauf schnell in die Küche und mach alles fertig.
Max bleibt ganz ruhig. Er lächelt nur in sich hinein, sieht auf die große Standuhr. Die Zeitverkündung auf Blekenwarf schweigt und verlangt, dass niemand ein Wort sagt. Und jetzt dreht er den Kopf langsam zu mir, sieht mich an und winkt mich mit den drei Fingern der rechten Hand, die sonst den Stift oder Pinsel halten, zu sich ran. Nimmt mich am Arm mit rüber, den langen Weg durch das Atelier, vorbei an den Kisten und Tischen und Stapeln und Kästen und Leitern und Schemeln und Uhren und Bildern, bis vor den großen Schrank, den er aufmacht, beide Türen, lauscht hinein in das Halbdunkel. Ich kann's nicht vergessen. Und kann's doch nicht sagen, was da los war im Innern des Schranks. Wie der Maler sich plötzlich bückt und sich etwas Unaufhaltsames entfaltet. Ein Braun mit schwarzen Streifen und grauem Rand und sich heranwälzt und wächst über einem verdämmernden Land. Das Bild heißt
Der Wolkenmacher.
Der Wolkenmacher. Und legt es auf den Boden und sieht es sich an mit weit vorgebeugtem Körper, die Hände auf seine Knie gestützt und schüttelt den Kopf.
Da fehlt es noch. Da. Und da. Da muss noch mehr Flucht rein. Ahnung. Sturmahnung. Die Farbe. Hör zu, Witwit.
Auf einmal wieder Witwit. Aber das war wegen ganz was anderem.
Sind wir Freunde, Witwit?
Ja.
Tust du was für mich?
Ja. Ja.
Das war's. Freunde. Nicht nur wie zum Kind, nee. Tust was für mich. So wie ein Freund. Und ich weiß schon, er rollt mir meinen Pullover ganz bis zu den Achseln rauf, legt mir das Bild direkt auf den Körper und zieht den Pullover drüber weg.
Bring das in Sicherheit. Bring das rüber zu meiner Frau und pass auf, dass keiner von denen im Hof dir was ansieht.
Ich schaff das schon. Kannst dich auf mich verlassen.
Max, ich fürchte, du musst jetzt mal zu ihnen raus. Komm, lass das so. Ich geh mit.
Draußen fängt mein Vater die beiden ab.
Du hast das selbst so gewollt, Max. Ich hab dich gewarnt. Bis jetzt hast du Glück gehabt. Aber jetzt, was die da jetzt mit dir machen, das alles hast du dir selbst zuzuschreiben. Mit sichtbaren oder unsichtbaren Bildern kommst du bei denen nicht durch, das sag ich dir gleich.
Die warten. Ditte, hörst du meinen Koffer?
Aber er wartet weder auf Ditte, noch schenkt er meinem Vater die geringste Beachtung. Er geht schnurstracks auf die Ledermäntel zu und Busbeck folgt ihm.
Hier bin ich. Also, dann fahren wir.
So. Hier, Max. Ist alles drin, was du brauchst.
Warten Sie noch. Nur einen Moment. Ich möchte... Bitte warten Sie.
Was ist los? Wer sind Sie?
Theo Busbeck. Mein Name tut vorerst nichts zur Sache. Ich bin... Darauf möchte ich mit aller Entschiedenheit hinweisen. Ich trage völlig allein die Verantwortung dafür, dass das Atelier von Herrn Nansen nicht korrekt verdunkelt war. Nehmen Sie mich mit. Nehmen Sie mich mit und lassen Sie ihn hier. Es war meine Schuld.
Wer ist der Mann überhaupt?
Ja, das ist Dr. Busbeck, also ein Freund, so viel mir bekannt ist, dieser Familie Nansen, bei der er hier lebt.
Abfahren!
Verstehen Sie denn nicht, was ich meine? Herr Nansen wusste nicht, dass die Verdunkelung nicht in Ordnung war.
Wir sehen im Auto nach. Alle drei. Ditte, der Dr. Busbeck und ich. Wir warten darauf, dass der Maler sich noch einmal zu uns umdreht, wenn er durchs Tor fährt und auf die Straße nach Glüserup einbiegt. Aber seine Silhouette bewegt sich nicht mehr. Der Polizeiposten von Ruckbühl besteigt sein Fahrrad und nimmt die gewohnte Richtung zum Deich. Auch er sieht sich nicht mehr um. Aber sein Gesicht... Ich kenne den Ausdruck. Oh, den kenne ich gut. Den zufriedenen Ausdruck in seinem Gesicht. Ich habe meine Pflicht getan.
Also, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier ist ein Päckchen vom Schwesterchen Hilke mit Süßigkeiten. Und hier von mir 12 Zigaretten mit der zugehörigen Raucherlaubnis für heute.
Danke.
Na?
Ja.
21 geworden. Volljährig. Ab sofort im Stand der Erwachsenen.
Gratuliere.
Ja.
Rauchen wir erstmal einen zusammen. Die Kerze auch. Ja, erwachsen. Als ich 21 wurde, da war ich Inspektor Anwärter. Mit 21 fängt man an, sich festzulegen. Ist man als Erwachsener festgenagelt. Verstehst du?
Ja, schon.
Die Freuden der Pflicht, das ist schon ein Thema. Nimm dich ordentlich mit, was? Sieht man, ist ganz schön abgezehrt, so wie du aussiehst. Aber jetzt, mit 21, warum knallst du es nicht einfach kurzerhand dem Himpel auf den Tisch? Schluss und fertig. Warum nicht?
Nein, weil es geht ja nicht. Für mich geht's schon lange nicht mehr um die Freuden der Pflicht, wie sie sich dieser Dr. Korpion und der Direktor Himpel wünschen. Darum geht's ja nicht.
Und worum geht es? Ich habe ja das meiste in deinen Heften auch schon gelesen. Dein Vater, ja, dieser verbohrte, pflichtbewusste Mann, Liebe Zeit. Worum geht es da?
Es geht um die Opfer der Pflicht. Nicht um die Freuden. Und das lässt sich nicht mit einem Dreh so abtun. Schlussfertig. So geht das nicht.
Ja, ich merke schon. Jetzt sprichst du wirklich so wie ein Erwachsener. Wirklich. Also, dann feier mal schön mit dir selbst, wenn du es nicht anders willst. Und schreib weiter. Heute mit Raucherlaubnis. Ich wünsche dir was, Sigi.
Das hatten wir damals in Ruppel längst gelernt. Die 8,8 von der 2 cm Vierlingsflak zu unterscheiden. Und erst recht die selteneren Abschüsse der 15 cm Langrohr, deren Druckwellen jedes Mal die Fensterscheiben so zittern lassen, dass der Kitt aus den Fugen rausspringt.
Wenn die Fische sich nicht fort und fort pflanzen, sie verfügen über Geschlechtsmerkmale. Auf! Setzen! Auf! Setzen! So. Und nur die Stärksten, die Besten, die Widerstandsfähigsten und so weiter kommen durch und erhalten die Art. Das ist überall so, wenn man von euch einmal absieht. Unwertes Leben muss zugrunde gehen, damit wertes Leben bestehen und bleiben kann. Das schreibt der Plan der Natur vor und wir haben diesen Plan anzuerkennen. Setz dich, Bunche, und denke darüber nach.
Die Klasse ist nicht mehr zu halten. Alles rennt an die Fenster.
Oh ja,
auch
jetzt steigen sie aus dem Lug.
Zwei sind zwei in Khaki-Zeug, Mann.
Schnürstiefel, sie tragen Schnürstiefel.
Und MPs, sie sehen uns, jetzt sehen sie uns. Sie kommen her, auweia.
Weg vom Fenster jetzt, auf die Plätze. Sofort geht jeder an seinen Platz und ich höre keinen Mucks mehr.
Aber dann geht schon die Tür auf und sie kommen rein in die Klasse. Und einer fängt an und sagt:
Nix Krieg. Krieg aus. Ihr nach Hause. Nix mehr Krieg.
Geht nach Hause.
Als ich aus der Schule komme, kann ich den Polizeiposten von Weitem schon durchs geöffnete Fenster hören, wie er ans Telefon brüllt.
Ich geb sie aus. Am rechten Oberarm. Jawohl.
Wo kommt das alles her?
Tja, das hat keiner von uns gedacht, Sigi, dass wir auch noch mal ran müssen. Aushelfen.
Also, der ganze Volkssturm geht bei uns in Stellung. Die Leute sind schon unterwegs. Posten sind eingeteilt. Wir übernehmen die Sicherung unserer Straße. Wer noch fehlt, ist Butchan und Nansen.
Nansen? Wisst den Maler denn Oktorby, Herr Jens? Hm.
Da drüben kommt er vom Deich runter.
Ich weet nicht, ob er richtig ist. Jetzt, wo sich alles entscheidet.
Gerade deswegen. Ist besser, Hinner, glaub mir.
Sag bloß, du wirst dich auf den verlassen.
Das ist es ja. Wenn ich mich auf ihn verlassen könnte, brauchte ich ihn nicht in meiner Nähe zu haben.
Tja, dann wollen wir mal, nicht? Ich nehme die Panzerfaust.
Jeder nimmt eine. So viel wie da sind.
Sie hängen sich also die Karabiner um, schultern die Panzerfäuste, nehmen die Kisten mit den Handgranaten und trotten raus aus der Küche. Ich hinterher, von Hilke und meiner Mutter am Fenster der Schlafstube aufmerksam verfolgt. Als die Grube vor der Mühle nach einer guten Stunde endlich ausgegraben war und sie den Horizont vor dem Wall beobachten, passiert immer noch nichts. Nur der Vogelwart flucht pausenlos vor sich hin.
Mist. Absoluter Mist, was wir hier machen. Ist den an der Elbe. Sind schon in Rendsburg. Wir sind mit ihren Spitzen sogar vielleicht schon bei uns.
Hansa Spähwagen.
Du hältst dich jetzt raus!
Endlich. Am späten Nachmittag kommen Flugzeuge. Spitfire und Mustangs.
Männer, vorhalten!
Du musst vorhalten, Mann!
Göttin! Direkt vom Bug!
Schneller, 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 du musst fix laden!
Sofort beginnen die Männer zu feuern. Auch der Vogelwart, der besonders. Auch der Maler. Die Flugzeuge erwidern das Feuer nicht. Vielleicht, aber das möchte ich nicht entscheiden, weil unser Feuer unbemerkt geblieben ist. Und dann stehen sie wieder rum. Und schließlich holt Hinnerk Timsen die Karten aus seiner Windjacke und sie spielen Skat. So bis zum Abend, als der Maler sein Spiel hinschmeißt und aufsteht und seine Armbinde abstreift.
Ich gehe jetzt.
Was ist? Du hast Posten, Mimi.
Ja, morgen. Ihr hast mir ein Armbind, verwahre bis morgen. Ich gehe jetzt nach Hus.
Leg die Armbinde wieder um, Max. Das ist ein Befehl. Ohne Armbinde zieht man nicht auf Posten. Und man geht nicht nach Hause, wenn man will.
Ihr könnt ja weiterspielen hier. Habe ich nichts dagegen. Also, bis dann.
Hier hat jeder auf seinem Platz zu stehen. Ich fordere dich ein zweites Mal auf.
Offensichtlich kennt er Vorschriften, die in einem solchen Fall die Lage regeln.
Du hast da zu sein und zu bleiben, wo du hingehörst.
Eben. Ich gehöre jetzt nach Hause.
Aber der Polizeiposten Ruckbüll ist da anderer Meinung. Er reißt die Ledertasche auf, zieht seine Dienstpistole und richtet sie auf den Maler Max Ludwig Nansen. In Gürtelhöhe.
Jetzt sei mal vernünftig, Jens.
So wie ich den Maler kenne, denke ich, dass er auf jeden Fall tut, was er beschlossen hat. Er wird gehen. Und wie ich meinen Vater kenne, denke ich, dass er auf einen Mann nicht schießen wird, der, wie er selbst, aus Glüserup stammt und mit ihm dort aufgewachsen ist.
Mich wird hier keiner zurückhalten, Jens. Auch du nicht.
Der Polizeiposten schweigt. Die Pistole bleibt auf dem Maler gerichtet.
Nichts. Nicht einmal das Ende verändert euch. Man muss darauf warten, dass ihr ausstirbt.
Moment. Wenn du gehst, Max, dann gehe ich mit.
Und jetzt bereitet mein Vater einen Satz vor und bewegt die Lippen.
Deserteure! Ihr wisst wohl nicht, was Deserteuren zusteht!
Deserteure? Was ist aus meinem Bruder Klaas geworden? Im Lazarett? Lebt er noch?
Bisschen stark. Deine Worte, Jens.
Wir gehen jetzt. Und morgen früh sind wir wieder zur Stelle.
Die Männer stehen und sehen auf meinen Vater, auf die Pistole. Bis Hinnerk Timsen die Karten einsammelt, sie in seine Windjacke steckt und aus der Grube steigt.
Je nu. Wenn alle in den Wind schießen, würden Gilg auch. Was denn? Bis morgen.
Erst, wie sie längst drüben verschwunden sind, hinter der Schleuse, steckt der Polizeiposten Ruckböll seine Pistole zurück in die Ledertasche.
Geh du nach Hause.
Und du?
Ich hab hier noch zu tun.
Und was? Was hast du noch zu tun?
Einen Namen. Ich suche einen Namen dafür. Für all das Elend suche ich nach einem Namen. Jetzt geh endlich. Wenn noch was vom eingelegten Hering übrig ist, könnt ihr mir ja was hinstellen.
Ich werde erst wach, als Hilke auf dem Klavier rumhämmert und springe ans Fenster. Ich sehe, wie mein Vater unten am Hauklotz steht und ein Feuer gemacht hat, in das er nacheinander die Aktenordner aus seinem Büro reinschürt, die er aufgestapelt hat. Einen nach dem anderen. Wie ich runterkomme, dreht der Polizeiposten sich erstaunt um, aber nicht zu mir. Vom Ziegelweg her kommt ein Panzerspähwagen angefahren und hält ruckartig an. Direkt beim Schild Polizeiposten Ruckböll. Mein Vater richtet sich auf, wirft schnell noch ein Aktenpaket ins Feuer und verbessert den Sitz seiner Uniform. Das Luke wird geöffnet. Ein paar Arme tauchen auf. Ein Kopf? Der Soldat winkt meinen Vater zu sich.
Hier, Ruckböll?
Ja, Ruckböll. Polizeiposten Ruckböll.
Der Soldat kriecht noch höher aus dem Luke und zieht einen Zettel aus der Brusttasche.
Okay, dann Polizeiposten Jepsen. Who is?
Ja, ich. Ich bin das selbst.
Der Polizeiposten Ruckböll sieht sich ein bisschen hilflos, meine ich, zu mir um. Aber der Mann mit den zwei rötlichen Sternen auf seinen Schulterklappen und der verwaschenen Pistolentasche an seinem Stoffgürtel beachtet das Feuer gar nicht.
Okay, dann steigen Sie auf.
Ja, Moment. Ich soll mitkommen?
Yes, mitkommen.
Ja, dann ein paar Sachen kann ich doch wohl mitnehmen. Wird doch wohl erlaubt sein.
Der Soldat springt also runter und zeigt aufs Haus. Und sie gehen zusammen rüber. Mein Vater holt seine Aktentasche aus dem Büro, packt sein Rasierzeug rein, geht rauf zur Schlafstube, klopft an die Tür, bis meine Mutter aufmacht mit aufgelöstem Haar in ihrem Kittel.
Ich muss mit. Gib mir ein Handtuch und Socken.
Mein Gott. Mit dem Engländer.
Ja, still. Ich komm bald wieder. Die können mir nix.
Dann gibt mein Vater ihr die Hand und rennt raus zum Panzer. Seine Frau rennt ihm nach und umarmt ihn hastig und ungeschickt, bevor er aufspringt. Der Soldat steigt in seinen Luke ein und fertig. Sie fahren rund um mein schon ganz runtergebranntes Feuer rum und dann raus zur Straße.
Kommt er bald wieder?
Ihm können Sie ja wohl nichts wollen. Er hat immer nur seine Pflicht getan, mein Junge. Nur seine Pflicht.
Und danach bin ich wieder oft beim Maler, solange noch keine Schule ist. Und er erzählt mir erstaunliche Dinge, wie ich ihm zuschaue beim Malen.
Was ich sagen wollte, da ist gestern einer vorbeigekommen aus der Sperrzone, den Sie schon freigelassen haben. Und den hat den Bruder geschickt, Klaas.
Klaas?
Ja,
Dein Bruder lebt noch und kommt auch bald wieder.
Zu uns? Er kommt zu uns zurück, ohne dass er noch Angst hat?
Angst muss er doch wohl nicht mehr haben, Siggi. Aber erstmal kommt er zu mir, das hat er sagen lassen.
Und warum nicht zu uns nach Haus? Wegen meinem Vater?
Das mit den Vater, Siggi, das kommt dann auch wieder ob der Reihe. Das braucht seine Zeit. Auch das. Wie alles.
Auch das mit deinen Bildern, die mein Vater dir weggenommen hat?
Was weg ist, ist weg, Siggi.
Ich kenn doch den Polizeiposten. Der gibt keine Ruhe, bis seine Pflicht erfüllt ist. Aber dann kommt einer dazwischen und platzt richtig rein ins Atelier.
Guten Tag. Malzahn. Ich nehme an, der Meister kennt mich. Ich weiß nicht, aber ich habe gerade in Hamburg zu tun und denke, ich besuche ihn mal. Sehen ist besser als schreiben. Ich störe hoffentlich nicht.
Max arbeitet ruhig weiter, sagt kein Wort und bietet ihm keinen Platz an.
Ich weiß nicht, haben Sie schon was gehört von der neuen Zeitschrift, die jetzt in München erscheint?
München? Volk und Kunst, ja, die kenne ich.
Das Bleibende heißt sie. Ich gehöre nicht zur Redaktion, aber ich habe Aussicht, fester Mitarbeiter zu werden.
Unbekannt.
Man bereitet dort einen Zyklus vor unter dem beachtlichen Titel Unsichtbare Bilder.
So. Ich will Ihnen mal was sagen, Malzahn. Wo Sie und Ihresgleichen mich seinerzeit in Volk und Kunst hingestellt haben, in diese Schreckenskammer der Malerei, da will ich lieber bleiben. Da gehöre ich nämlich hin.
Einen Augenblick lang ist der Mann etwas betreten, aber nicht sehr lange.
Es ist richtig, Nansen, das ist geschehen. Nachträglich begreift das niemand mehr so recht, aber ich möchte doch jetzt etwas dazu beitragen, dass die Dinge jetzt wieder richtig gesehen werden.
Entartung. Das wollen Sie jetzt richtig sehen? Nee, mein Lieber. Sehen Sie mal bitte weiter so, wie Sie es 12 Jahre lang richtig gesehen haben.
Ich nehme an, auch Sie haben begreiflicherweise nicht richtig interpretiert. Wenn ich damals geschrieben habe, man findet sich von Hexenspuk umgeben. Das war doch deutlich genug. Das hieß doch, der Hexenspuk war für ihn, für Max Nansen, das, was draußen vor sich ging. Der politische Spuk.
Ach, dann sind Sie ein mir unbekannter Verteidiger. Sie sind mein Förderer gewesen. Sie haben alles riskiert und ich hab's nicht mal gemerkt. Hab's falsch gesehen.
Wenn ich das bitte noch anders erklären darf.
Der Maler geht ganz ruhig zur Tür, öffnet sie und sagt ohne übertriebene Lautstärke:
Raus.
Und weil Malzahn ihn verständnislos ansieht, wiederholt Max noch einmal:
Raus.
Da richtet sich Malzahn ruckartig auf und geht, den Konsonanten seines Abschieds erhebliche Schärfe abgewinnend.
Guten Tag!
So. Der hat begriffen, was richtig sehen ist.
Als mein Vater wieder zu Hause war, meine Mutter ihm den Adler und die Kokarde von seiner Dienstmütze abgetrennt hatte und er seinen Dienst wieder fortsetzte, in der Reihenfolge, die er den Dingen wie früher auch gegeben hatte, da steht plötzlich die alte Mühle in Flammen. Mein Versteck, in das ich so viele Bilder gebracht habe, um sie vor ihm, dem Polizeiposten, retten zu können. Ich renne wie ein Verrückter und rein durch den Qualm. Die Mehlkästen brennen schon lichterloh. Die Hitze beißt mir ins Gesicht. Die Leiter nach oben ist weg, wo meine Bilder sind. Meine Sammlung.
Bist du noch ganz bei Trost? Wo bist du denn hin, Siggi?
Lass mich! Ich muss da rauf! Wo ist die Leiter?
Raus hier! Da kracht die doch nicht zum Kopf!
Und zerrt mich ins Freie zurück, wo ich liegen bleibe im Gras und zusehen muss, wie der Funkenregen zum Himmel steigt und die Kuppel in die Tiefe stürzt, bis plötzlich der Maler über mir steht.
Was ist denn mit dir, Witwit? Du bist ja ganz angesenkt.
Und jetzt bricht der ganze Mühlenturm in sich zusammen.
Du steh erst mal auf. Was ist denn, mein Junge? Hast du Fieber? Na komm, wir gehen jetzt ins Atelier. Da legst du dich ein bisschen hin, ne?
Aber die Mühle...
Ja, die ist nun weg. Nun lass mal.
Im Atelier legt er mich auf eine von seinen 55 Lagerstätten, die, wie ich lange geglaubt habe, all den Personen auf den Bildern reserviert sind. Den gelben Propheten und Strandtänzern, den krumm gewehten Feldarbeitern und den grünen, verschlagenen Marktleuten. Er wickelt mich in eine Decke und geht rüber ins Wohnhaus.
Du warst drin im Feuer, das sehe ich doch. Jetzt bleibst du liegen. Ich hol dir erstmal ein Glas Milch.
Die Bilder. Es müssen die beiden Geldwechsler gewesen sein, mir gegenüber, mit ihren leicht grün-goldenen Händen und den maskenhaften Gesichtern. Erklären kann ich es nicht, will es auch nicht erklärt haben. Das Bild zieht sich zusammen, etwas Helles bewegt sich darauf zu, die Geldwechsler scheinen den Atem anzuhalten, eine kleine, offene Flamme. Da ist Furcht, wie ich aufstehe. Aber ich muss es einfach machen, das Bild herunternehmen und umdrehen, den Papprücken lösen und die Geldwechsler aus dem Rahmen nehmen. Ich ziehe das Hemd aus der Hose und lege das Bild an meinem Körper, so wie hier schon mal mit dem Wolkenmacher, und Hemd wieder drüber und hinlegen.
So, nun trinkst du das erstmal. Pass auf, sie ist heiß.
Ich will's ja nicht behalten. Ich will es nur in Sicherheit bringen. Vorübergehend in meine Obhut nehmen.
Kaum noch Flammen, Witwit. Morgen früh. Von morgen ab wird sie uns fehlen, unsere alte Mühle. Manche Sachen, die muss man erst verlieren, damit man sie besitzen kann. Ich weiß. Es war eine ganze Menge, was du verloren hast.
Was meinst du damit?
War doch ein gutes Versteck, die Mühle. Gute Sachen hast du da gehabt. Am liebsten hätte ich dir manchmal noch was dazugehängt.
Bist du oben gewesen?
Oft.
Und hast alles gewusst?
Den Mann im roten Mantel, den habe ich da wiedergesehen, Siggi. Den ich zerrissen habe und du hast alles wieder geklebt.
Wie hast du es herausbekommen?
Ganz ruhig, bleib ganz ruhig liegen, Siggi. Ich habe dir ja alles gelassen. Alle Bilder, die du dir abgezweigt hast.
Vor ihm ist nichts sicher. Wir müssen ein neues Versteck finden. Du musst was tun, Onkel Max.
Auf die Geldwechsler passe ich schon selber auf.
Die verbrennt da auch noch.
Mach dir darum jetzt keine Sorgen mehr, Siggi. Komm, gib das Bild wieder her.
Und er schlägt die Decke zurück, zieht mir das Hemd aus der Hose und nimmt das Bild. Legt es wieder in den Rahmen ein und hängt's an seinen Platz zurück.
Mein Gott, Jepsen. Sie schreiben noch immer. Ach, guten Morgen. Bin völlig fertig. Muss mich erst mal setzen. Schreiben Sie mal eine Diplomarbeit in Psychologie über das Thema Kunst und Kriminalität. Aber ich lese mal vor, wie es weitergeht. Also, der Zwangsvorstellung des Vaters entsprach die durch Furcht hervorgerufene Obsession des Knaben. Zum ersten Mal trat sie an dem Tag auf, an dem eine ältere Mühle, in der die Sammlung des Siggi Jepsen versteckt war, abbrannte.
Sammlung ist gut.
Im Atelier des Malers glaubte er, weitere Bilder vor dem Zugriff des Vaters schützen und an einen sicheren Ort bringen zu müssen. Der Wunsch nach Aneignung war jedoch noch nicht vorhanden.
Woher wissen Sie denn das so genau?
Nachdem die Demonstrationsperson auf frischer Tat gestellt worden war, verteidigte Siggi J. sich mit dem Argument, bedrohte Bilder retten zu müssen. Und zwar, wie es ausdrücklich heißt, in einer Art, die auf Wahnvorstellungen schließen
muss. Ach, also dahin wollen Sie das abdrehen. Wahnvorstellung.
Das ist ein schönes Wort, nicht?
Ein klares Unrechtsbewusstsein fehlt völlig. Sigi J. nahm für sich sogar eine gewisse Prädestination in Anspruch, indem er darauf verwies, dass er ausgesucht sei, Bedrohtes zu sammeln. Bei der Beurteilung des Falles sollte der Prädestinationsbegriff eine entscheidende Rolle spielen.
Nein! Schluss! Bitte Schluss!
Was? Nicht einverstanden?
So geht es nicht, Wolfgang Mackenroth.
Wieso denn das? Es stimmt doch alles.
Ja, es stimmt. Und doch war es nicht so. Wenn ich an ihn denke, den Polizisten...
Das habe ich doch geschrieben. Ich bin noch nicht am Ende. Warten Sie. Wo steht es? Hier. Da alle Indizien auf Sigi J. als Täter hinwiesen, kam es mit dem Landpolizisten zu einer gewaltsamen nächtlichen Auseinandersetzung, in der die Demonstrationsperson förmlich aus der Familie ausgestoßen wurde.
Ausgestoßen ist gut. Zur Strecke wollte er mich bringen. Ich trete nicht ab, bevor du zur Strecke gebracht bist. Wörtlich.
Lesen Sie alles. Anders geht es nicht, Sigi Jepsen. Sie versprechen mir also...
Ja, mein Gott! Ich verspreche es Ihnen. Ich lese es mir durch. Ich mache mir Gedanken.
Sie sind soweit. Ich hab's von draußen gehört. Tut mir leid, aber wer so rumschreit.
Ich komme wieder. Ich werde mit Direktor Himpel noch einmal darüber reden. In Kürze werde ich Sie wieder aufsuchen.
Ordentlich nervös, der Herr Psychologe. Übrigens, Ihre Schwester hat sich gemeldet. Morgen oder übermorgen kommt sie zu Besuch. Und der Direktor hat's schon genehmigt.
Hilke.
Freust dich? Ja, dann. Ich schließ dich wieder ein.
Reißt es denn so?
Ist was passiert?
Da!
Er reckt seinen Arm aus, als würde er jetzt schon auf Hilke einschlagen, und schwenkt dann rüber mit ausgestrecktem Zeigefinger zum Tisch.
Da, seht euch das an! Jetzt weiß ich Bescheid! So ist das also mit dir!
Meine Mutter starrt regungslos auf das bedruckte Stück Papier aus der Zeitung, das bei dem Brief auf dem Küchentisch liegt.
Das ist sie. Das Hilke. Furchtbar.
Ja, das ist sie. Nackt. Jeder kann sie so sehen. In der Zeitung. Kunstzeitung. Also stimmt es, was hier geredet wird? Trifft alles zu? Sie hat sich so vor ihm gezeigt?
Ach, das ist doch schon so lang her. Die Wellentänzerin ist das. Er hat mich als Vorbild gebraucht. Letztes Frühjahr war das. Was ist denn dabei?
Und sowas wird einem Anonymen ins Haus geschickt. Anonym?
Da ist doch nichts sonst passiert, mein Gott! Was regst du dich denn so ab?
Und Stolz hast du keinen, wie? Weiß genau, was da los ist zwischen ihm und mir. Kein bisschen Stolz!
Die Zeit ist ja doch wohl nicht
vorbei. Vorbei? Sowas ist nie mehr vorbei, wenn es mal so weit gekommen ist wie mit dem. Aber jetzt geht es hier um das da. Um dich. Und um uns alle. Wie stehen wir nun da?
Furchtbar. Was er aus dir gemacht hat. Eine Zigeunerin.
Siehst du eigentlich nicht von selbst, was du uns damit angetan hast? Jeder erkennt dich darauf. Mit einem Blick. Als Zigeunerin.
Eine Beleidigung ist das.
Der hat noch jeden beleidigt, den er gemalt hat.
Eine Schande ist das. Für uns alle. Sie muss zu ihm hin und das Bild verlangen.
Und zwar sofort. Noch heute macht sie das.
Dieses Bild darf nicht länger existieren. Deinetwegen nicht. Und unsretwegen nicht.
Und ich gebe keine Ruhe, das kann sie mir glauben, bis das Bild aus der Welt ist. Das kann sie ihm sagen.
Andern Tags steht der Maler in der Tür, wie ich gerade raus will. Steht da unter seinem großen Hut, mit einem Gesicht, das mich streng und erregt ansieht. Kein Lächeln wie sonst, nur schmale Lippen und vorgeschobenes Kinn.
Wo ist das Bild?
Bild?
Bring's sofort her, ich will's mitnehmen.
Welches Bild? Was meinst du?
Verstell dich jetzt nicht, du weißt genau, wovon ich rede. Die Wellentänzerin. Damit wir uns richtig verstehen, das Bild ist verschwunden. Ich will es wiederhaben.
Aber ich hab das Bild nicht.
Soll ich nachsuchen?
Kannst du machen.
Wo ist dein Vater?
Der ist nicht da.
Komm mit rauf auf dein Zimmer.
Ich stell mich ans Fenster und sehe ihm zu, wie er alles durchforscht. Meine Kiste, das Bett, sogar unterm Flickenteppich sieht er nach.
Sigi, du hast es in Gefahr gesehen und wolltest es in Sicherheit bringen.
Nein, Onkel Max, das Bild nicht. Die Wellentänzerin ganz bestimmt nicht.
Na, dann war es ein anderer. Also einer von euch hat das Bild mitgehen lassen.
Er packt mich am Hemd vor der Brust, zieht mich dicht zu sich ran, ganz nah vor seine Augen.
Sag, dass du's hast.
Nein.
Er lässt mich los. Geht zum Fenster.
Da ist Jens ja.
Ohne noch ein Wort zu sagen, geht er runter zum Polizeiposten, der am Hauklotz Holz spaltet. Den Maler, der hinter ihm stehen geblieben ist, muss er längst bemerkt haben.
Beeil dich nicht. Ich warte, bis du fertig bist.
Das kann du an.
Aber eine Auskunft wird man sich hier doch wohl noch holen dürfen beim Polizeiposten.
Und was wirst du wissen?
Ich will mein Bild wieder haben.
Versteh nicht, wovon du redest. Meine Beschlagnahmungen sind immer nur gegen Quittung erfolgt. Zeig mir die Quittung, dann kann ich dir sagen, was mein Bild ist.
Das Bild, das bei mir abhanden gekommen ist, heißt die Wellentänzerin. Eine Quittung darüber gibt es nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es nur hier in Rugbüll sein kann.
Das hört sich wie eine Beschuldigung an. So, als hätte ich das Bild entwendet.
Es ist ja wohl noch nicht sehr lang her, wenn du dich daran mal erinnern willst. Da hast du alles bei mir beschlagnahmt. Und du hast sogar noch beschlagnahmt, nachdem die Urheber des Verbots schon längst stiften gegangen waren. Hast blind und stur vollstreckt, womit sie dich irgendwann beauftragt hatten. Bist dienstlich bei mir auf Blicken warf, rumgelungert. Da werde ich jetzt ja wohl endlich noch ein paar Fragen stellen können.
Wenn du jetzt fertig bist, dann frag mal dich selbst, ob du nicht besser verschwindest jetzt.
Ich kann gut verstehen, dass mit deinem Gedächtnis nicht mehr so ganz weit her ist. Aber was damals für dich wohl so was wie Pflicht gewesen sein mag, das sieht ja nur etwas sehr anders aus, hä?
Und jetzt bestimmst du das?
Ich will nur klarstellen, endgültig und mit aller Deutlichkeit, dass sich entschieden etwas geändert hat.
Willst mich jetzt fertig machen und abschießen, was?
Nee, ich will nur keine Rücksichten mehr nehmen. Das ist vorbei.
Ja, auch für dich. Das sage ich dir. Ich habe entgegen meinen Auftrag immer zu viel Rücksicht auf dich genommen. Hast du vielleicht noch gar nicht bemerkt.
Was ich bemerkt habe, das ist die Krankheit der Pflicht. Und was ich in Zukunft dagegen tun kann, das werde ich tun. Das nämlich erwarten die Opfer. Die Opfer der Pflicht.
Das Bild, was du da suchst, ich hab es nicht. Aber selbst wenn ich es hätte, ich würde es mir dreimal überlegen, ob ich es zurückgebe. Schließlich geht mich das Bild auch was an.
Jetzt schwingt er die Axt wieder hoch und schlägt zu. Ich laufe weg ins Haus. Ich habe Angst um das Bild. Ich steige auf den Boden rauf. Hier findet mich keiner unter dem ganzen Gerümpel. Ich krieche vor bis zu meiner Kiste. Und dann nehme ich sie raus. Die Wellentänzerin. Und sehe ihr zu, wie sie tanzt, Hilke, mit ihren steilen Brüsten, wie ich sie so an ihr noch nie gesehen habe. Bis ich merke, dass die Axtschläge nicht mehr zu hören sind. Und auch die Stimme von Max nicht. Ich kriech zur Dachluke vor, heb langsam das verdreckte Fenster hoch. Da steht mein Vater unten und verbrennt den Skizzenblock mit den Köpfen, den er erst vorige Woche noch beschlagnahmt hat. Blatt für Blatt. Ich stecke meine Sammlung schnell ins Ölpapier und in die Kiste und steige leise vom Boden die Treppe runter, dass keiner mich hört.
Du darfst das nicht. Du darfst nichts mehr beschlagnahmen und nichts mehr verbrennen.
Wer hat dir das gesagt?
Das sagen alle. Nicht nur Onkel Nansen sagt das. Das Malverbot ist vorbei. Er kann jetzt malen, was er will, und du hast nichts mehr zu sagen. Alle sagen das.
Er schlägt einfach zu. Ich fliege in den Sand und bleib liegen.
Steh auf.
Ich bleib liegen.
Komm hoch, sag ich.
Er packt mich am Hemdkragen und zieht mein Gesicht an seins ran. Wie faltig und verdrossen er aussieht. Steht ihm gut, diese Verdrossenheit? Sie gibt jedermann bekannt, dass der Polizeiposten mit der Welt nicht einverstanden ist.
Du hast dich also umgehört. Weißt schon Bescheid, dass es heute anders ist als früher. Aber eins hast du eben nicht gehört. Dass einer sich treu bleiben muss. Dass er seine Pflicht ausüben muss. Auch wenn die Verhältnisse sich ändern.
Er lässt los und stößt mich von sich weg.
Aber gut, kannst ruhig gegen mich arbeiten. Ich bin mit Klaas fertig geworden, der mir nicht mehr in mein Haus kommt. Und mit dir werde ich auch fertig werden. Hast du noch was?
Mir fällt weiter nichts ein. Ich wiederhole nur noch mal.
Ein Malverbot gibt's nicht mehr. Und für die Polizei gibt's keine Pflicht mehr.
Aber wie sehr ich ihn hasse. Das sage ich nicht. Doch das spürt er, glaube ich. Das muss er spüren.
Hör auf zu zittern! Du bist doch zu jung, um zu zittern. Wenn dich raushält aus allem, dann werden wir uns so gut verstehen wie früher. Brauchst dich nur rauszuhalten.
Er tritt nochmal in der niedergebrannten Asche rum und geht dann zu seinem Fahrrad, das wie immer an der Hauswand lehnt, direkt unterm Schild Polizeiposten Ruckbüll. Aber da steht Hilke in der Tür.
Sie haben angerufen. Es kommen da welche nach Blakenwarf zu Max Nansen.
Wer kommt?
Ein englischer General und der Landeskommissar. Ich hab nicht alles verstanden. Du sollst auch da sein.
Ob Blakenwarf?
Ja, in mindestens 2 Stunden sind sie da.
Wir sind rechtzeitig drüben. Stehen unterm Tor, wie die grünen Limousinen vorfahren. Und mein Vater mit der Hand am Mützenschirm salutiert.
Polizeiposten Ruchbüll. Hauptwachtmeister Jepsen.
Sie sind also auch für dieses Black. Wie heißt es gleich?
Blakenwarf, Herr Kommissar.
Richtig. Sind Sie zuständig?
Jawohl. Ruchbüll, Blakenwarf und Gutsellring, Herr Kommissar.
So. Dann kennen Sie also unseren berühmten Malerfreund Max Ludwig Nansen recht gut.
Jawohl.
Denn er hat ja doch wohl nicht immer hier auf diesem idyllischen Landsitz gewohnt.
Seit 10 Jahren etwa, Herr Kommissar.
So lange doch. Das heißt fast die gesamte Nazizeit über.
Er ist aus dieser Gegend. In Glüserup geboren.
Ja. Wenn der Herr General einverstanden ist, dann gehen wir doch rein.
I would like to know if this is his studio.
General Tate möchte wissen, ob hier auch sein Atelier ist.
Jawohl. Drüben, hinter den Bäumen. Sein Atelier.
Yes, and whether there are recent paintings to be seen.
Ja, und ob noch Bilder aus jüngster Zeit dort zu besichtigen sind. Ist das möglich?
Darüber kann ich keine Auskunft geben.
Nun, das müssen wir den Maler dann ja besser auch selber fragen. Gehen wir rein?
Excellent idea.
Wir gehen also alle in seine große Stube, wo er in Decken gehüllt auf dem Sofa liegt und sagt, er hat die Grippe. Und dann beginnt eine sehr leise, sehr feierliche Zeremonie, von der ich kaum was verstehe. Der Landeskommissar öffnet die beiden Schnappschlösser von seiner Aktentasche und zieht etwas Blaues, Großformatiges, Steifes, meinetwegen etwas Repräsentatives heraus, das er zwar nicht mit Andacht, aber doch mit einer zwinkernden Feierlichkeit in beiden Händen wiegt und dazu die leiseste Rede hält, die ich je gehört habe und der ich nur entnehmen kann, dass der Maler Max Ludwig Nansen in Anbetracht seiner Verdienste für die europäische Malerei und auf allgemeinen Beschluss des Kollegiums der Königlichen Akademie in London und so weiter Ehre gereiche.
Tja, nun sagen wir erstmal Prost dazu. Hm?
Mit Kaffee.
Wenn Punsch drin ist, dann ist das hier auf Blakenwarf genau richtig.
So, I have the extreme pleasure of announcing your membership to the Royal Academy of London.
Also dann auf die hohe Ehre als Mitglied der Royal Academy London. Persönlich darf ich noch hinzufügen, dass der General darauf bestanden hat, mich bei dieser Gelegenheit zu begleiten und mich bittet, Ihnen zu sagen, wie sehr er in Ihnen eine große Persönlichkeit des freien und beispielhaften Künstlertums schätzt. So ungefähr würde ich ihn übersetzen.
Thank you.
Aber nun ist ja nicht gerade üblich, dass ein General sich um Bilder kümmert.
Oh, please don't say that. I have the extreme pleasure of having a number of Nansens hanging in my house in Nottingham.
Der General hat bei sich zu Hause in Nottingham einige Nansen hängen.
Also Bilder von mir? Hm? Wie denn das?
Mohnpflückerin.
Ah, die Mohnpflückerin. Ja. Sie haben die Mohnpflückerin. Die ist doch in Dresden beschlagnahmt und dann in Berlin zerstört worden.
Und da irren Sie, Herr Nansen. Der General hat Ihre Bilder ganz legal in der Schweiz gekauft.
In Zürich?
Es war ja so, diese Leute in Berlin, die haben sehr viele der beschlagnahmten Bilder ins Ausland verkauft. Sie brauchten Devisen, ganz einfach.
So ist das. Dann ist also doch von meinen an die 800 Bildern noch was geblieben.
Surely. What interests me is that I would like to know how you were able to continue painting under the Malverbot.
Und was uns interessiert, das wäre, von Ihnen zu erfahren, wie Sie hier unter den Bedingungen des Malverbots überhaupt haben weiterleben können.
Mein Vater regt sich auf seinem hohen Stuhl, drückt den Rücken gegen die Lehne und lässt seine Mütze durch die Finger kreisen.
Wissen Sie, man richtet sich ein, gewöhnt sich dran. Mir ist kein Maler bekannt, der ein Malverbot konsequent eingehalten hätte. Man ist ja nicht nur Farbsetzer vor der Staffelei, so ist das ja nicht. Man malt immer oder gar nicht. Was einer im Traum macht, das kann keiner verbieten.
Ich habe mich nicht genau ausgedrückt. Ich möchte wissen, wie das Verbot überwacht wurde. Gab es Inspektionen, Haussuchungen? Von wem zum Beispiel wurde das durchgeführt?
Ich sehe, wie er auf seinen Kinnbacken kaut. Seine Wangen zucken, während er stur geradeaus auf seine Fußspitzen starrt.
Tja, dafür war ja nun mal die örtliche Polizei zuständig. Wissen Sie, welche Möglichkeiten hat denn einer, der nur seine Pflicht tun will und der von sich selbst nichts anderes erwartet? So einer ist auch nicht immer gut dran. Der hat so seine Schwierigkeiten.
Der Polizeiposten atmet tief durch und sieht fast verständnislos zu Max rüber.
Und was haben Sie nun weiter vor? Haben Sie bereits Pläne? Ich nehme fast an, jetzt drängt es Sie doch wieder raus in die Metropolen. London vielleicht? Oder auch Paris? Den Künstler drängt es doch. Raus aus der Enge.
Yes, perhaps to London.
Besonders dann, wenn er so lange wie Sie unter Zwang und Druck in ihr Leben musste.
Och, was sehe ich anders? Meine Metropole liegt hier. Die paar Jahre, die ich noch zu leben habe, die reichen nicht aus, um alles zu sagen über dieses Stück Land. was sich noch zu sagen lohnt. Allein die heimliche Bevölkerung hier in der Erde, der Luft oder was sich im Moor trifft bei Nacht, am Strand. Die Hellhörigkeit der Leute hier bei schwarzem Himmel, ihre Angst, ihre Gesichter, ihre langsamen Gedanken. Oder die Art, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, was, Jens? Wenn du erst mal auspackst, ha? Aus deiner Praxis.
Nun denn, umso besser. Dann werden wir eben wieder herkommen, um sie aufzusuchen. Vorerst jedenfalls bedanken wir uns für den freundlichen Empfang.
It was really a pleasure.
The pleasure was entirely mine.
Wir wünschen Ihnen das Beste für Ihre weiteren Pläne.
Da, da. Ja.
Ja, dann legen Sie Ihren Stapel mal ab, mein lieber Jepsen. So, das sind also Ihre gesamten Hefte. Und jetzt frage ich Sie, ist Ihnen wohl inzwischen bei Ihrem Schreiben auch klar geworden, warum die Direktion sich überhaupt darauf eingelassen hat, Sie so lange an dieser Strafarbeit schreiben zu lassen? Die Freuden der Pflicht?
Klar geworden?
Nicht. Dann will ich es Ihnen sagen, Sigi. Die Direktion hat ein Beispiel geben wollen. Ein Beispiel vor allem dafür, dass sie die freiwillige Einsicht und Einkehr bis an eine zumutbare Grenze anerkennt und unterstützt.
Aber, Herr Direktor...
Man hat sie schreiben lassen, weil man erkannt hatte, dass sie das Thema der Deutschstunde, die Freuden der Pflicht, rechtfertigen und seine Möglichkeiten beweisen wollten.
Nur, ich selbst bin ja aber
zwar... Ich als der Direktor der Anstalt, ich habe da allerdings noch etwas anderes bemerkt. Mir ist aufgefallen, wie sehr die Erinnerung für Sie, Sigi, zur Falle geworden ist. Und ich habe es Ihnen selbst überlassen wollen, sich aus dieser Falle wieder herauszuwinden. Ich habe sogar entdeckt, dass die Strafe, die ich gegen Sie verhängt habe, vergleichsweise bescheiden gewesen ist gegenüber der Strafe, die ich gegen mich selbst ausgesprochen habe. Ja, als ich nämlich darauf bestand, Sie die Arbeit zu Ende schreiben zu lassen. Nun ist es genug, Sigi Jepsen. Es darf jetzt nicht mehr so weitergehen. Die zumutbare Grenze ist erreicht. Haben Sie dazu noch etwas zu sagen? Nicht. Dann frage ich Sie, was halten Sie davon, wenn Sie die Insel in 10 Tagen verlassen? Für immer. Wir haben für Sie einen Erlass erwirkt, der besagt, dass Sie gehen können, wohin Sie wollen. Sie haben zwar keinen Beruf erlernt, das bedauere ich für Sie. Ich kann Ihnen jedoch entsprechende Zeugnisse mitgeben, die Ihre überdurchschnittlichen Leistungen in der Besenwerkstatt und auch in der Bibliothek bestätigen. Sie sagen gar nichts?
Ist das so beschlossen? Ich meine, ein paar Wochen noch würden genügen.
Es ist unabänderlich.
Aber wenn die Arbeit noch nicht fertig ist...
Unabänderlich! Das, was Sie uns abgeliefert haben, reicht aus. Sie werden morgen der kleinen Kommission noch einige Fragen zu beantworten haben. Überlegen Sie sich, was Sie antworten, wenn man Sie fragt, was Sie in Zukunft zu tun gedenken. So, nun, entschuldigen Sie mich. Wir sehen uns noch, wenn Sie sich endgültig verabschieden.
Also Entlassung. Also Ablieferung der Strafarbeit. Was blieb mir da? Was bewegte sich auf mich zu? Was konnte ich noch erwarten? Klaas ist fort und Hilke ist fort. Kann ich da noch nach Ruckbüll zurückgehen? Aber selbst wenn ich in Hamburg bleibe, bin ich dann schon Ruckbüll entkommen? Ruckbüll ist unweigerlich da. Der Ort, den ich nach so vielen Richtungen hin ausfragte und der mir dennoch so viele Antworten schuldig blieb. Da kann einer doch nicht aufgeben. Und mit irrsinnigem Möwengeschrei, mit ziehendem Wellengeräusch und dem Rascheln im Ohr, das der Wind beim Stöbern in unseren Hecken verursacht, höre ich nicht auf, alles weiter zu befragen.